Eine neue Folge Bali Bali, dem schnellen Serviceformat von Kino Korea. Einmal im Quartal sprechen wir über das, was war und das, was kommt. Wer sind wir? Mein Name ist Stefan und wie immer mit dabei ist Robin von Korean Movies Germany. Hallo Robin.
Hallo Stefan.
Ja, schön, dass es wieder klappt. Etwas verspätet diesmal. Der Grund dafür ist leicht erklärt. Ich fliege ja in wenigen Tagen nach Südkorea und werde von dort aus dann wieder berichten, wie ihr das jedes Jahr von mir kennt aus Busan. Diesmal etwas ausgiebiger, weil ich ja länger da bin. Und wenn ihr meinen Aktivitäten da folgen möchtet, ist es eigentlich perfekt, wenn ihr mal bei Steady reinguckt. Da gibt es ja dieses Support-Modell seit Anfang des Jahres schon. Und da werde ich dann auf jeden Fall ein bisschen extra Content auch posten. Vielleicht zum Blick hinter die Kulissen wird es da auf jeden Fall geben. Und ihr könnt dann ja auch Mitglied im Filmclub werden, ganz automatisch, zusätzlich zum Newsletter, den es auch noch gibt. Aber im Filmclub gucken wir immer uns ja alte oder neue Filme an. Ganz gemischte Auswahl gibt es da. Beim letzten Treffen gestern haben wir Wall to Wall geguckt, den aktuellen Netflix-Film. Und beim nächsten Mal werden wir, ich habe den Titel schon wieder vergessen. Memories of the Sword gucken. Robin weiß das, weil Robin ist nämlich auch Mitglied im Filmclub. Und ja, Robin, auch vielen Dank für den Support an der Stelle. Und wenn ihr auch supporten wollt, Kino Korea, was sehr wichtig ist, weil Independent-Podcasts eure Hilfe brauchen. Ich bin ein Independent-Podcast, ich mache ja keine Werbung zum Beispiel. Deswegen würde ich mich über einen kleinen Geldbetrag sehr freuen, den ihr dann eben bezahlt. Dann seid ihr eben mit dabei und das würde mich eben sehr freuen. Klickt einfach mal bei Steady rein, da findet ihr alle weiteren Infos. Und ich denke, einen Kaffee im Monat kann man verschmerzen und ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen.
Es sind immer schöne Runden und angenehme Diskussionen am Ende.
Ja.
Kommt gerne dazu.
Mir macht es auch sehr viel Spaß, deswegen. Ich hoffe, die Community wächst noch etwas, aber bisher auf jeden Fall immer sehr, sehr schön mit euch. Okay, wir haben einiges auf dem Papier, wobei gar nicht so viel. Vielleicht können wir mal, wir machen es ja immer so, glaube ich, dass wir erstmal so ein bisschen drüber sprechen, was im letzten Quartal dann noch so eigentlich wahr wurde, was kam tatsächlich. Genau. Und dann einen Ausblick geben, was kommt jetzt noch so bis zum Herbst, also jetzt noch den Sommer über. Und ich glaube, ganz früh nach unserer letzten Besprechung kam The Match raus, oder?
Der kam im April, glaube ich, raus. Oder
genau.
Ja.
Wir haben, glaube ich, Anfang April aufgezeichnet und The Match, ja. Wie fandst du den denn? Wie hat er dir gefallen?
Der hat mir gut gefallen. Ist ja so ein biografischer Film. Es geht um zwei Go-Spieler, einen Meister und seinen Schüler, und die bauen so eine kleine Rivalität auf.
Genau, Go ist das Spiel, was, glaube ich, vor allem aus China kommt, glaube ich, aber auch in Korea sehr viel gespielt wird. Komplizierter als Schach und da kann man sich auch die Doku über diesen Go-Computer angucken. Die gibt es auch auf YouTube, fand ich auch sehr interessant. Interessanter als den Film leider. Der Film ist so, ja, kann man sagen, schon sehr konventionell erzählt an dieser. Wobei, da muss ich eigentlich nochmal eingreifen, gar nicht so konventionell im Sinne von, es ist jetzt keine klassische Sportgeschichte, dass es dann um einen geht, der sich dann nach oben arbeitet, sondern es geht vielmehr um diese Schüler-Lehrer-Dynamik, aber eigentlich passiert auch leider nicht so viel mehr und ich finde, das Go-Spiel wird einem wirklich nicht wirklich gut nahegebracht, also gerade wenn man nicht viel von dem Spiel versteht, sieht man zwar ein paar Steine, die da hingestellt werden und so, eigentlich ist es dann so relativ nichtssagend, es hätte quasi auch alles andere sein können, hätte auch Tennis oder Baseball oder was weiß ich sein können. Fand ich ein bisschen austauschbar, aber sicherlich keine Katastrophe an Film. Leider ein bisschen forgettable für mich. Also ich weiß nicht, wie ihr ihn da draußen fandet, aber The Match, ich kann jetzt nur eine vorsichtige Empfehlung aussprechen, wenn man eben die beiden Schauspieler mag. Yoo Ah-in spielt ja mit, der wurde in den Werbekampagnen komplett ausgespart und Lee Byung-hun spielt auch mit, den kennt ihr ja sicherlich spätestens aus Squid Game. Also immerhin ein guter Cast, aber ich war so ein bisschen enttäuscht von dem Film.
Ja, kein Highlight, aber kann man trotzdem mal angucken.
Ja, ist ja auch auf Netflix, habt ihr eh alles das Abo wahrscheinlich. Apropos Netflix, Lost in Starlight, die erste große oder die erste südkoreanische Netflix-Produktion im Animationsbereich. Schön animiert. Ich habe da ja auch schon ein paar Worte auf Instagram drüber verloren. Könnt ihr euch nochmal angucken. Das Reel ist noch nicht allzu alt, noch nicht so lange her. Ich muss aber auch sagen, ähnlich wie The Match habe ich den Film auch so ein bisschen vergessen, weil wegen der Story muss man den, glaube ich, nicht so direkt gucken. Eher wegen den Visuals, würde ich sagen. Und die sind schon ganz nett gemacht, aber die Story hat mich da nicht wirklich lange beschäftigt. Und ich kann generell nicht so viel mit dieser Art von emotionaler Sci-Fi anfangen. Also, wie fandest du den Film denn?
Ich muss auch sagen, dass er optisch auf jeden Fall ein Highlight war und für mich der hübscheste koreanische Animationsfilm, den ich bisher gesehen habe. Von der Geschichte her war, ja, die erste Hälfte war gut und hat dann leider zum Ende hin abgebaut.
Genau, es geht um zwei Menschen, die sich in Seoul treffen und dann kommt aber raus, dass sie möchte Astronautin werden. Ich habe leider ihren Namen nicht mehr parat und er bleibt dann zurück. Und es ist natürlich schwierig für eine sehr große Fanbeziehung quasi, weil sie, glaube ich, zum Mars fliegt oder so.
Ne? Das also ist eine Mars-Mission, ja.
Genau, genau. Und dann ja, entwickelt sich daraus eben, da gibt es natürlich dann auch Komplikationen und so. Und genau, also sehr klassischer Film. Aber immerhin schön animiert. Und ja, ich hoffe, dass da vielleicht auch noch was kommt. Weil ich meine, Netflix nimmt ja schon ab und zu mal Geld in die Hand und macht eben mutige Projekte. Und das kann man vielleicht darunter zählen, dass es jetzt nicht die übliche Einheitsbrei ist. Wobei wir jetzt ja auch noch eigentlich über K-Pop Demon Hunters sprechen könnten. Das ist ja auch nochmal eine Netflix-Produktion, die ja auch so am Rande von koreanischen Produktionen eigentlich schrappt. Zumindest das Thema ist sehr koreanisch. Hast du den Film eigentlich gesehen?
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Ich auch nicht, aber ich habe jetzt heute sogar in Cuts haben die auch drüber gesprochen in dem Filmpodcast. Und das heißt, die haben auch festgestellt, es schlägt wohl Wellen. Also viele Leute haben den eben gesehen, diesen Film. Ich bin irgendwie nicht so interessiert daran. Ich meine, einerseits Animation ist nicht so richtig mein Lieblingsgenre und dann auch noch K-Pop. Also ich weiß nicht. Vielleicht gucke ich ihn ja auf dem Flug mal. Vielleicht lade ich mir aufs Handy runter und gucke ihn dann. Aber bin jetzt nicht so heiß drauf. Aber er kommt wohl gut an. Also ich kann mir noch kein Urteil erlauben über den Film. Willst du ihn denn auch noch sehen oder bist du gar nicht interessiert?
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn gucken werde.
Ja, aber wenn, dann werdet ihr es ja sicherlich auf deinem Instagram oder auf meinem Instagram erfahren, wie wir ihn denn so fanden, aber ich kann auch nichts versprechen, ist wie gesagt ja auch nicht so ganz unsere Kernkompetenz, ist ja eine amerikanische Produktion.
Genau.
Was eher unsere Kernkompetenz ist, sind zwei Filme, über die wir schon berichtet haben auf unseren Instagram-Kanälen, meine ich, und deswegen auch im Podcast habe ich auch schon drüber gesprochen, deswegen werden wir sie hier relativ kurz halten, nämlich ganz kurz halten. Ich kann beide empfehlen, du glaube ich auch, also Cobweb und Love in the Big City, da gibt es schon Podcast-Folgen zu. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel drüber sagen, die sind ja beide auch nicht mehr ganz neu, die Filme, sind aber jetzt eben in den letzten Wochen auch in Deutschland erschienen. Also Love in the Big City ganz aktuell, von heute aus gesehen, letzte Woche. Das heißt, auf jeden Fall empfehlenswerte Filme, auch wenn man über Love in the Big City sicherlich noch ein paar mehr Worte sagen kann, haben wir auch im Podcast gemacht, deswegen hört da gerne mal rein, da setzen wir uns eben kritisch damit auseinander, ob der Film wirklich so quasi in Anführungsstrichen ja viel für die queere Community tut, wie man das erstmal so denkt. Das ist kann man quasi noch ein bisschen thematisieren.
Genau, Cobweb hat hier einen anderen Titel bekommen, der heißt hier Spiderweb Once Upon a Time in Seoul. Und der lief ja letztes Jahr auf dem Fantasy Filmfest und hat jetzt, ich glaube, ziemlich genau ein Jahr gedauert, bis er dann jetzt auch fürs deutsche Heimkino verfügbar ist. Wurde Zeit, ich mag den Film sehr, ist ja von Kim Ji-won, auch ein bekannter Genre-Regisseur, der sonst primär eher Action oder ja, eindrucksvolle Blockbuster macht, aber jetzt wieder zu seinen Anfängen geht und halt mit Cobweb eine schwarze Komödie gemacht hat, wie schon sein erster Film The Quiet Family, der auch schon eine schwarze Komödie war, und ja, mit Song Kang-ho in der Hauptrolle, wirklich sehr unterhaltsamer Film.
Ja, hat tatsächlich einen langen Weg zurückgelegt, der Film. Ich meine, der hatte ja irgendwie Premiere schon vor 2 Jahren, schätze ich mal, für irgendein Filmfestival wahrscheinlich. Und dann kam er in Korea im Oktober, September, Oktober raus, 2023, und jetzt dann erst bei uns. Also man sieht manchmal, wie lange diese Wege eben sind und dass er eben wirklich kein aktueller Film mehr ist, aus südkoreanischer Sicht zumindest. Aber er freut mich auch, ich finde den Film auch ganz toll. Ich habe ihn jetzt auch schon mehrmals im Kino gesehen. Also ganz große Empfehlung für Cobweb und auch für Love in the Big City, den man eben ja auch schon im Kino sehen konnte, auf unserem Festival in Frankfurt. Da war Eröffnungsfilm und jetzt eben im Heimkino im Stream erhältlich. Wir bleiben im Stream. Es gibt noch 2 Serien, die ich gesehen habe. Vorher frage ich dich vielleicht mal, hast du denn noch Serien gesehen, die wir hier erwähnen müssten in den letzten Wochen?
Was habe ich denn geguckt? Ja, ich habe jetzt zuletzt Unwritten Soul geguckt.
Mit dieser Doppelrolle, richtig?
Genau, ist das? Mit Park Bo-young in einer Doppelrolle, wo sie 2 Zwillingsschwestern spielen. Er spielt. Ja, ist so eine Beziehungsgeschichte, Familiengeschichte um die 2 Schwestern, aber auch ihre Mutter und ihre Großmutter. Und ja, die eine Schwester lebt in Seoul, die andere eben auf dem Land bei ihrer Mutter. Und sie tauschen dann die Positionen, weil eine von ihnen Probleme hat. Und ja, es ist ganz interessant gewesen.
Worum ging es genau?
Es ging um ja, Arbeitsgeschichten. Also die Schwester, die in Seoul wohnt, hatte da extrem wohl Probleme und es gab da auch so einen Vorfall und sie hat dann Depressionen oder sowas bekommen und hat dann mit ihrer Schwester eben die Plätze getauscht, um davon wegzukommen.
Würdest du das eher in so ein klassisches Game-Drama einordnen oder hat es eben noch Aspekte darüber hinaus? Also gibt es eine Liebesgeschichte?
Natürlich gibt es eine Liebesgeschichte, ja.
Okay, okay. Ja, also und das hat wahrscheinlich auch wieder so 16 Episoden oder weniger?
Es sind 12.
Ah, okay. Also, ja gut. Ich werde, ist trotzdem wahrscheinlich nichts für mich. Ja. Was am anderen Ende der Netflix-Skala passiert ist, ist war auch nicht so richtig was für mich. Ich habe es trotzdem geguckt, hatte aber auch nur 6 Folgen. Mercy for None. Hast du die Serie gesehen?
Habe ich auch gesehen, ja.
Ja. Wie hat sie dir gefallen?
Hat mir gut gefallen. Kurz und knapp. Viel Action, viel Blut, viel Gewalt.
Also Soji Sub, der hatte ja so ein bisschen, weiß nicht, kann man sagen Comeback oder so, ich meine, ich habe ihn jetzt länger nicht mehr gesehen, der hatte ja viele viele Rollen früher und jetzt ist er so ein bisschen quasi ein Veteran-Actor schon und es ist ein ganz klassischer, ich glaube die Story kann man wirklich auch total vernachlässigen, ein ganz klassischer Rache-Action-Gangster-Thriller, also sein Bruder wird umgebracht. Und dann kommt er eben aus dem Exil zurück und schlägt alle zu Brei. Und das ist ja wirklich, kann man wirklich auch so verstehen. Also die Serie ist unglaublich brutal. Ich glaube, eine der brutalsten Produktionen, die ich auf Netflix seit langem zumindest gesehen habe. Und das macht dann irgendwie schon, wenn man da so ein bisschen Spaß dran hat, an dieser Brutalität, an sowas was Derben irgendwie, also gute Action, dann macht die Serie auch Spaß. Aber ich habe dann, für mich hat sie so ein paar Fragen aufgeworfen und mich so gefragt, ja, wo geht es dann eigentlich hin mit dem südkoreanischen Action-Kino? Weil die Serie ist gleichzeitig auch so, oder vielleicht auch genau deswegen, wegen dieser unglaublichen Brutalität, ist es so eine sehr problematisch männliche Serie, also es spielen auch nur Männer mit. Es gibt, glaube ich, eine kleine, winzig kleine Frauenrolle, die dann aber auch keine, also ab der 4. Folge schon keine Rolle mehr spielt, die nur am Anfang kurz auftaucht eigentlich, als so eine Managerin von so einer Agency irgendwie. Und wirft für mich eben die Frage auf, was das eigentlich soll. Also warum macht man irgendwie im Jahr 2025 noch so eine Serie, die so arg auf so eine, ja, auf so eine vielleicht so Hongkong-Ästhetik und auch so Geschichtenlogik setzt, die irgendwie so ein bisschen aus den in die Jahre gekommen ist. Und jetzt sieht man eben wieder sowas, das zugegebenermaßen ja auch Spaß macht, weil die Charaktere das auch eigentlich ganz gut tragen können. Aber auch am Ende bleibt auch nicht mehr so viel übrig. Also ich meine, auch das ist eher eine Sache, die ich wahrscheinlich, anders als jetzt sowas Frisches wie Bloodhounds, werde ich wahrscheinlich Mercy for None auch wieder vergessen haben. Und ich frage mich halt wirklich, was das soll eigentlich, ehrlich gesagt.
Ja, So Jisup hatte ja vorher eine kleinere Nebenrolle bei Alienoid, bei den beiden Filmen. Und viele Jahre zuvor hat er in so einem ähnlichen Film mitgespielt, A Company Man. Da spielt er auch einen Auftragskiller und der dann an seine Auftraggeber ja irgendwie so Rache nimmt, weil er verraten wurde. Den fand ich noch mal ein bisschen besser als die Serie, kann ich auch sehr empfehlen. Gibt's auch hier als deutsche Fassung.
Okay, also ja, ich würde schon sagen, das ist mehr oder weniger Special Interest, weil es schon sehr brutal ist, aber wie gesagt, ich glaube, da finden eben gerade so die sogenannten Gore-Bauern finden da so ihre Freude dran. Und ich weiß auch, glaube ich, dass, ich glaube, Schröck von Kino Plus hat die Serie auch mal erwähnt in seinem Bada Binge-Format und fand sie auch ganz gut. Und das ist, glaube ich, eher so, vielleicht so ein bisschen die Zielgruppe, also etwas so ein bisschen so ein mainstreamiges Publikum und man kann damit schon Spaß haben, also ja. Womit ich sehr viel Spaß hatte, was ich, glaube ich, auch so die beste Produktion fand, die jetzt seit dem letzten Mal, als wir gesprochen haben, rauskam, zumindest auf dem Serienmarkt ganz sicher, ist Nine Puzzles von Yoon Jong-bin. Der hat auch Spy Gone North und Nameless Gangster gemacht, also schon Filme, die man ja vielleicht gesehen haben sollte, wenn man sich fürs koreanische Kino interessiert, die wirklich hochklassig gemacht sind, hochklassig besetzt sind und auch Nine Puzzles ist sehr hochwertig produziert, hat auch einen tollen Soundtrack von Cho Young-wook, der auch für alle Park Chan-wook-Filme eigentlich den Soundtrack macht und ich habe das dann auch direkt rausgehört. Also ich finde auch, der Film hat visuell auch ein bisschen was, der ist ein bisschen düster gehalten, hat schöne Sets eigentlich auch und es geht eben darum, dass Kim Da-mi und Son Tsuk-gu, also die beiden Schauspieler und die Rollen von den beiden, die arbeiten eben zusammen, um einen seltsamen Serienmörderfall aufzulösen, denn ein Serienmörder hinterlässt nach jedem Mord ein Puzzleteil und es werden dann wahrscheinlich 9 Puzzleteile werden, also es gibt 9 Morde im Grunde aufzuklären und die Serie fokussiert sich vor allem auf die Ermittlungen und ist jetzt anders als Mercy for None nicht so übermäßig brutal. Also die ist schon eher ruhig erzählt und auch gerade in der ersten Hälfte sehr, sehr spannend, finde ich. Kann die Spannung nicht ganz halten bis zum Ende, also am Ende war das dann mir auch ein bisschen so zu überladen, so von der Auflösung her und vor allem war sie auch vielleicht nicht ganz so smart geschrieben, wie man es jetzt von so, ja, von solchen Sachen, wo man eben so, die auf Miträtseln angelegt sind, eigentlich erwarten würde. Denn man konnte schon relativ früh erkennen, durch Charaktere, die so am Seitenrand aufblitzen, dass die vielleicht mal wichtig werden, so. Und das fand ich dann nicht ganz so elegant, aber es hat ja auch Spaß gemacht, dann so ein bisschen zu warten, wann die denn endlich quasi dann ans Licht kommen mit der Wahrheit. Also ich fand die Serie, mir hat die sehr gut gefallen, ich habe die gerne geguckt. Du hast die, glaube ich, auch angefangen, aber noch nicht zu Ende geguckt oder auch zu Ende geguckt?
Doch, ich habe die auch zu Ende geguckt. Ich glaube, ganz interessant war auch, dass Kim Damis Figur ja so eine Polizeiermittlerin oder Profilerin ist. Und ich glaube, sie war im autistischen Spektrum angesiedelt, so ein bisschen.
Das kann sein, ja. Sie macht auf jeden Fall so einen sehr verrückten Eindruck. So, genau. Mhm. Also im besten Sinne quasi. Ne? Sie ist schon sehr quirky, sympathisch. Genau. Hat für mich nicht immer so den Ton getroffen, weil die Serie ja doch auch recht düster ist. Also man kann teilweise, hat die auch so ein bisschen was von so, ja, von so ganz klassischen amerikanischen Produktionen wie jetzt Sieben oder Zodiac so. Und da passt dann eben so eine quirky Figur vielleicht nicht ganz so gut rein, aber vielleicht macht das die Serie auch gerade interessant. Also würde ich auf jeden Fall sagen, dass die beiden SchauspielerInnen die Serie auch gut getragen haben. Und ja, also die 11 Folgen, die kann man sich gut angucken. Und gerade jetzt, wo das, ich gucke gerade aus dem Fenster, das Wetter so schlecht ist, ja, das ist vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit nochmal. Ansonsten ist, glaube ich, eher so Sommerloch angesagt. Ja, viele Leute gehen da raus und gucken nicht so viele Serien im Sommer. Aber ihr könnt euch auch für den Winter aufheben, da passt ihr nämlich noch besser rein, denke ich. Jetzt ist es ein bisschen seltsam, dass wir gestern erst Wall to Wall geschaut haben im Filmclub und dann auch drüber gesprochen haben, weil der Filmclub, vielleicht nochmal zur Erklärung, ist so angelegt, dass wir uns dann per Zoom treffen, also eine Online-Videoplattform. Ich schicke euch dann den Link immer rum und dann treffen wir uns kurz. Ich habe meistens jetzt in den letzten Malen so eine kurze PowerPoint vorbereitet und erzähle ein bisschen was über das Thema, was so vorkommen könnte. Dann schauen wir den Film getrennt, also wir sitzen dann nicht alle vorm Computer und gucken den Film, sondern wir machen den Computer wieder aus quasi und dann gucken wir alle den Film und dann treffen wir uns nach 2 Stunden wieder und dann sprechen wir eben eigentlich so ein bisschen wie im Podcast über den Film. Jeder und jede kann was darüber sagen und dann diskutieren wir so ein bisschen darüber. Deswegen kommt es mir jetzt so ein bisschen sehr frisch vor, dass wir über den Film gesprochen haben, über Wall to Wall, der jetzt ja vor ein paar Tagen rauskam. Vielleicht können wir nochmal ein paar Punkte von gestern wiederholen. Also wir fanden den Film, ich glaube, du fandst den Film sogar, das kommt ja selten vor, dass ich den Film besser fand als du.
Ja, er war schon okay, man kann ihn gucken. Ich habe, glaube ich, gesagt, ein bisschen überladen, weil er, glaube ich, ein bisschen viel versucht und dann gleich mehrere Twists hat und ja, gerade das letzte Drittel so ein bisschen leider vom Anfang abbaut für mich.
Mhm. Ja, also ich würde dir da irgendwie zustimmen, aber für mich war das die erste, sagen wir mal, die ersten 2 Drittel, das waren für mich so stark, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann über auch die Schwächen am Ende hinwegsehen kann. Vielleicht so, also worum geht's in Wall to Wall? Es geht im Wesentlichen um Kang Hanuls Charakter, den kennt man ja aus Squid Game, der sich eine Wohnung kauft und dann eben große Hoffnung hat, dass sein Leben sich jetzt zum Besseren wendet. Es kommt aber anders, die Nachbarn sind extrem laut und das fand ich schon sehr bedrückend und beeindruckend gemacht. Also das Sounddesign war wirklich ähnlich wie in dem Horrorfilm Noise, war das Sounddesign wirklich sehr, sehr gut und hat sich wirklich, ne, also ich habe wirklich so kalten Schweiß bekommen, weil ich das auch so schrecklich finde, wenn es mal laut in Wohnungen ist. Und ich hatte auch mal so eine Wohnung, ich glaube, jeder und jede kennt das ja, wenn man quasi mal einfach von den Nachbarn genervt wird und so. Und so ein Film ist es halt. Und da möchte er da wieder raus aus dieser Last, also die Last loswerden, die Wohnung, weil da ist nichts mehr zu holen. Die Nachbarn sind total schräg. Und da möchte er das eben mit so einem Krypto-Deal machen. Und man erwartet schon, es wird vielleicht schief gehen, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Und dann entfaltet der Film eben nochmal so eine ganz andere Story eigentlich danach. Es sind eigentlich 2 Filme in einem. Aber ich muss sagen, auch der Bösewicht und diese ganze Idee, die fand ich eigentlich schon ganz cool, weil das so sehr eigentlich so ein bisschen so eine sehr zynische, satirische Sicht auf diese Dinge ist. Also, ne, dass quasi junge Menschen in Südkorea sich keine Wohnung mehr leisten können und sich dann eben verschulden müssen. Ich habe den Film irgendwo mal als Mischung von Noise und Mikrohabitat beschrieben. Also so ein bisschen Horror, aber auch so ein bisschen Sozialkritik. Mikrohabitat ist ja auch ein Film, wo es sehr viel ums Wohnen geht, aber der natürlich ganz anders angesiedelt ist. Aber auch Wall to Wall ist kein richtiger Horrorfilm, sondern eher ein ja, Sozialdrama, Thriller, irgendwie so in die Richtung ist das.
Ja.
Genau. Und ich, ja. Also hat auch teilweise so ein paar lustige Elemente. Genau. Also ich kann den Film empfehlen, man sollte ihn auf jeden Fall gucken und es ist wirklich besser als die sonstige Netflix-Kost, würde ich sagen. Also der Film hat schon auf jeden Fall interessante Ideen und auch gerade so ein paar sehr spannende Szenen. Also Wall to Wall kriegt von mir einen Daumen nach oben.
Einen alten Film haben wir noch vergessen. Es gab noch Lies.
Ah, aber den habe ich aber auch schon häufig gesprochen. Ich glaube, das können wir auch kurz machen. Ich habe ja fast auch eine ganze Folge zu diesem Thema nochmal aufgenommen mit Christiane, zu diesen Erotikfilmen aus Südkorea. Da habe ich den Film auch thematisiert. Und ja, vielleicht ist erwähnenswert, dass ich das Booklet dazu verfasst habe. Deswegen lohnt sich der Film natürlich sehr. Also man kann ihn sich auf jeden Fall besorgen, wenn man was über die Zensurgeschichte in Südkoreas lernen möchte. Und den Film, das ist ein sehr experimenteller sehr aufwühlender und sehr, ja, schon spezieller, ich würde gar nicht sagen Erotikfilm, sondern eher einen, es ist ein Kunstfilm eigentlich, es ist ein Arthouse-Film. Also ich glaube, für Erotik-ZuschauerInnen ist der Film, glaube ich, nicht schön genug und auch zu verstörend, würde ich mal behaupten. Genau, so ging es mir auf jeden Fall beim Schauen. Hat vielleicht eher was von Kim Ki-Dok, also von eher von Filmen, wo es viel so um Gewalt, Männer-Frauen-Verhältnis geht. Aber auch da ist der Film nicht so, was man Kim Ki-Dok ja häufig vorwirft, er sei frauenfeindlich. Der Film kann sich auf jeden Fall dieses, muss sich das nicht gefallen lassen, Lies. Sondern ich finde, der Film hat schon auch so eine sehr emanzipatorische Sicht eigentlich auf diese ganzen, auf diese ganze Beziehungsdynamik von einem älteren Mann, der in seinen End-30ern ist und einer sehr jungen Frau, die irgendwie gerade 18, 19 oder so ist. Genau. Und du fandst den wahrscheinlich nicht so interessant, oder?
Der hatte für mich so gut wie gar keinen Unterhaltungswert. Also mich hat er nicht angesprochen. Auch wenn ich ihm wertschätzen kann für den, was er sein wollte, dass er ein bisschen provokant sein wollte, absichtlich ja auch. Das kann ich ihm schon anrechnen, aber für mich war er nichts.
Ja, also es ist mehr oder weniger, und es ist jetzt perfekte Überleitung, pass auf, es ist eine Abrechnung mit diesen, ja, Filmen, in denen quasi Frauen nur mitspielen, um, ja, Opfer zu sein. Oder Frauen nur mitspielen, weil sie eben ja sexualisiert werden, wie in Produktionen der 80er Jahre zum Beispiel. Und da kommt ja auch hoffentlich bald, ich warte schon sehr sehnsüchtig auf diese Serie, Emma auf Netflix raus. Eine Serie, die sich eben mit den Produktionen, mit der Produktion von Madame Emma, einer Erotikfilmreihe in Südkorea, auseinandersetzt. Und ja, das soll eine Netflix-Serie werden, die ich auch eher so ein bisschen in Richtung Cobweb verorten würde, glaube ich. Also so ein bisschen so Produktionsgeschichte, Hintergrund. Und genau damit setze ich eben Lies auseinander. Also mit dieser Art von Film, wo so eine sehr bestimmte, ja, sexualisierte Frauenrolle eigentlich repräsentiert wird. So. Und das wird eben in Lies aufgegriffen eigentlich, bin ich der Meinung. Und ja, Emma, es gibt aber noch kein Erscheinungsdatum, aber trotzdem könnt ihr euch da schon mal quasi, ich habe es bei Netflix schon vorgemerkt, das geht nämlich schon. Also wird eine Netflix-Produktion werden. Freue ich mich sehr drauf. Das ist aber auch die einzige Sache, die ich jetzt auf der Liste habe. Ich habe mich da ein bisschen auf dich verlassen, weil du bist sehr gut vorbereitet. Und ich bin ja, wie gesagt, sehr in den Reisevorbereitungen gerade drin. Deswegen hoffe ich, du hast noch ein paar andere Sachen, die am Horizont zu erkennen sind, mitgebracht.
Also sehr aktuell, was jetzt auch mit Datum angekündigt ist, ist Dark Nuns. Der erscheint nächste Woche am 24.07. Das ist ein Spin-off zu dem Film The Priests, der damals vom Regisseur gemacht wurde, der auch Exhuma gemacht hat. Dark Nuns hat aber einen anderen Regisseur. Und ja, es geht um zwei Nonnen und Exorzismus, Horror natürlich. Der kommt nächste Woche von Capelight. Nein, von Player.
Genau, da bin ich auch schon gespannt drauf. Gucken, wann ich ihn dann sehen werde. Genau, der ist ganz aktuell. Ja, was kommt noch?
Wir haben eine Ankündigung fürs Fantasy Filmfest, was ja jetzt wieder im September mit dem großen Termin eine Woche lang ist. Und zwar gab es da jetzt die erste koreanische Filmankündigung. Und zwar wird dort Omniscient Reader The Prophecy laufen.
Ah ja, diese Webtoon-Verfilmung.
Das ist ursprünglich eine Webnovel gewesen, also ein Webbuch. Wurde aber auch als Webtoon schon umgesetzt. Ich glaube, der läuft auch immer noch. Er ist sehr beliebt, nicht nur in Korea, sondern auch im Ausland, eine große Marke. Und ja, das ist jetzt die Filmadaption davon und ein sehr großer Blockbuster. Also es gibt viel Action, es gibt so Sci-Fi-Fantasy-Elemente. Sehr vielversprechend, wird große Hoffnung in den Film gelegt, weil dem koreanischen Kino 2025 aktuell noch ein großer Blockbuster fehlt.
Ja, wobei es gab ja schon ein paar Filme, die quasi auf den Thron wollten, oder? Also wir hatten jetzt ich bin gerade schlecht mit Namen, aber es gab den The Snitch.
Ja, dann
The Snitch, der ist, glaube ich, gerade so ziemlich weit oben, ne?
Er ist der aktuelle erfolgreichste Film in Südkorea mit rund 30 Milliarden Won an Einnahmen, aber ist halt wenig im Vergleich zu Filmen wie The Roundup, die dann über 100 Milliarden Won machen.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe ja letztes Jahr schon angekündigt, dass auch in Busan so ein bisschen Grabesstimmung war letztes Jahr, dass man vermutet hat, dass 2025 ein sehr schwieriges Jahr werden könnte. Und hat sich bisher ja so ein bisschen bestätigt anscheinend. Also es gibt weniger Produktionen dieses Jahr. Und Omniscient Reader, ich denke auch, dass das genau deinen Geschmack treffen könnte, weil dir gefallen ja Fantasy-Filme, glaube ich, ein bisschen besser als mir. Ich muss da so ein bisschen an die Filmreihe denken, die ich nicht zu Ende gucken konnte, weil ich den Look so anstrengend fand. Du musst mir noch auf die Sprünge helfen, wie die nochmal hieß.
Du meinst Along with the Gods.
Genau, und das geht, glaube ich, so ziemlich genau in diese Richtung. Also ich glaube, vermute mal, wenn man diese beiden Filme mochte, die man ja auch auf Netflix zeitweise streamen konnte, meine ich, mittlerweile nicht mehr, oder?
Doch, die sind immer noch verfügbar.
Okay, sehr gut. Dann könnt ihr euch vielleicht diese angucken, um mich ein bisschen einzustimmen. Genau, Südkorea ist ja, haben wir auch bei Alienoid schon mal thematisiert in der Folge, kein richtiges Fantasy-Sci-Fi-Land. Man guckt zwar gerne die Marvel- und Disney-Blockbuster in Südkorea, aber so eigene Produktionen verschmäht man doch häufiger. Bin ich mal gespannt, wie dann Omniscient Reader ankommt. Ist ja genau eigentlich in der Schnittmenge zwischen Sci-Fi und Fantasy wieder, oder?
Genau, ist auch dieselbe Produktionsfirma, die auch die beiden Along with the Gods Filme gemacht haben.
Ja, und das sieht man vielleicht.
Ja, also der Look ist relativ ähnlich. Mal schauen. Der Regisseur hat vorher die Filme Take Point, Enter the Bunker gemacht. So ein stumpfer Action-Blockbuster mit Ha Jung-woo und Lee Sung-kyun. Und diesen anderen Katastrophenfilm The Terror Life, wo es auch um so einen Terroranschlag in so einem Filmstudio, Fernsehstudio, Hochhaus geht. Da geht auch viel kaputt.
Ja, den habe ich auch gesehen. Den fand ich, ja, habe ich auch ein bisschen vergessen, dass ich den gesehen habe. Aber den fand ich eigentlich so, ne, so ein Kammerspiel, eigentlich fand ich den auf jeden Fall ganz interessant. Ja, aber Omniscient Reader, ich hätte in Korea gucken. Ich meine, das freue ich mich eigentlich drauf, dass, wenn du jetzt meinst, es wäre ein Anwärter auf so einen fetten Blockbuster, dann ist es wirklich auch cool, den mit dem koreanischen Publikum zu sehen. Wann startet der?
Der startet jetzt diese Woche in Südkorea. Bei uns.
Ah, perfekt.
Ja, bei uns dann jetzt, wie gesagt, im Mitte September beim Fantasy Filmfest und dann anschließend vermutlich als Heimkinoveröffentlichung.
Also folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, dann werdet ihr sehen, dass ich den Film sehe nächste Woche wahrscheinlich. Ich habe nächste Woche noch nichts zu tun, also der Sprachkurs fängt Anfang August an, deswegen habe ich viel Zeit fürs Kino und das ist ja perfekt, dass der dann schon läuft, dieser Film. Okay, gibt es noch was auf der Liste, was in Deutschland erscheinen wird? Ach so, übrigens, ja, wir waren ja beide so ein bisschen verwirrt, nicht nee, wir drei, Alicia ja auch, Alicia Stefanis, die Squid Game Expertin quasi, was mit Kino-Event gemeint ist und jetzt wissen wir es. Dass der Film eben bei Fantasy Filmfest laufen wird in den Städten.
Ja. Genau. Ansonsten noch angekündigt ist ein weiterer Film, wo es um Dämonenjäger geht. Der heißt auch Demon Hunters, Holy Night Demon Hunters.
Ah ja.
Und ist ein Film mit Ma Dong-seok, Don Lee.
Ja, vielleicht bietet sich ja eine Doppelfolge an mit diesem Film und mit K-Pop Demon Hunters. Wann soll der hier erscheinen?
Der hat noch kein Datum, nur ein Verleiher, der kommt über Cape Light, vielleicht sehen wir den auch beim Fantasy Filmfest. Ist
ja, das
noch nicht
ist ein
bestätigt.
Heißer Kandidat wahrscheinlich, ne?
Ja, ich habe ihn mal als Lückenfüller für The Roundup genannt, weil ja dieses Jahr kein neuer Roundup-Film erscheinen wird. Ich glaube, die haben auch noch nicht mit der Produktion angefangen. Ja, da ist jetzt der und ist wieder so ein typischer Don Lee-Film. Ja, er darf wieder diesmal böse Dämonen verhauen. Lief in Korea leider nicht so gut. Deswegen mal abwarten.
Ja. Okay, ja. Ansonsten, gibt es noch etwas, was wir unbedingt erwähnen müssen?
Das ist jetzt erstmal alles, was bestätigt ist. Ansonsten gibt es noch die kommenden Netflix-Filme, die auch noch ohne Datum bestätigt sind. Aber es kommt noch Love Untangled, was, glaube ich, ein Romance-Drama wird. Kommt auch in Q3. Und The Mantis, was ein Ableger zu Kim Bok-soon ist.
Da bin ich auch relativ hyped drauf, also da freue ich mich drauf, ist vielleicht nicht das Schlechteste. Und ich vermute mal, irgendwas wird ja in Busan auch wieder kommen von Netflix. Und da würde sich, glaube ich, Mantis als Netflix-Event-Film ganz gut anbieten, weil die letzten Jahre war Netflix eigentlich immer präsent mit Filmen. Und letztes Jahr haben die ja sogar den Eröffnungsfilm gestellt mit Uprising auf dem Busan-Filmfestival. Und ich vermute mal, dass Mantis ein Kandidat wäre für einen Film, der in Busan laufen könnte. Genau wie er jetzt, das ist vielleicht noch die letzte News, die wir besprechen können, habe ich gerade heute auf Instagram gesehen, das ist auch schon länger bekannt, dass jetzt No Other Choice von Park Chan-wook, der neue Film, wird in Venedig uraufgeführt, sehr wahrscheinlich, und wird dann im Oktober in Südkorea starten. Und das ist natürlich perfekt, dass der Südkorea-Start dann wahrscheinlich, vermute ich, auf dem Busan Filmfestival sein wird. Vielleicht nicht als Eröffnungsfilm, weil er ja schon auf einem anderen Festival Premiere hat. Und ich weiß nicht, ob Busan sich das dann antun will, dass man quasi den Film quasi nochmal verwertet. Aber wird er sicherlich laufen, weil Decision to Leave lief 2022 auch in Busan, obwohl er nicht da Premiere hatte. Deswegen werde ich ihn wahrscheinlich da in Busan sehen können.
Ja, schade eigentlich. Wir haben ja so ein bisschen spekuliert, weil es ja das 30. Jubiläum jetzt des Busan Filmfestivals, dass er dann da auch seine Weltpremiere feiern wird. Aber
Weil ich meine, Venedig ist ja bisher auch noch nicht 100% bestätigt. Vielleicht ist es auch nur ein Gerücht, aber ich denke, aus Sicht von CJ und von Moho Films macht es schon mehr Sinn, den wirklich auf so einem international, muss man ja leider sagen, renommierten Filmfestival zu zeigen, wie Venedig. Weil Busan ist ja eben, hat ja diesen krassen Asia-Fokus und hat jetzt auch zum ersten Mal Competition. Das heißt, es, an vielen Festivals misst man ja auch so die Güte daran, ne? Was läuft in der Competition, wer kriegt die Auszeichnung, und das ist in Busan jetzt zum ersten Mal so, dass die eine Competition machen und man da langsam auch ein bisschen mitspielen möchte, aber im Moment ist es halt noch keins der, ja, der wirklich großen Filmfestivals, obwohl es natürlich vom Ausmaß her schon mit der Berlinale mithalten kann, ne? von der Anzahl der Filme, aber genau, wir sind auf jeden Fall gespannt, das ist glaube ich so mein, klar, das worauf ich am meisten warte noch dieses Jahr, auf den neuen Film und auf EMA, das sind so eigentlich meine beiden Top-Picks, muss ich sagen.
Ich glaube, wir haben beim letzten Mal schon mal drüber gesprochen, eine Serie, wo ich mich drüber freue, Tempest. Das wird so ein Spionage, so eine Spionageserie mit Chon Ji-hyun und Kang Dong-won. Ist von der Regisseurin, die auch Queen of Tears gemacht hat, oder die der Autorin. Ja. Action-Blockbuster vermutlich, ja, Spionagegeschichte und wird auf Disney Plus laufen.
Ah, Disney Plus sowieso ganz heiße Plattform eigentlich für koreanischen Content. Es gibt auch eine Serie, die jetzt am 25. startet auf Netflix, oder habe ich nämlich vorgemerkt, dass ich die während des Fluges vielleicht gucken kann. Aber welche war das doch gleich?
Meinst du Trigger vielleicht?
Trigger, genau. Eine Serie, wo es um Schusswaffen in Südkorea geht, weil Südkorea sind Schusswaffen streng reglementiert und deswegen gibt es in Filmen, in Actionfilmen, bestes Beispiel vielleicht Yellow Sea, gibt es viele Messerstechereien und in diesem Film geht es wohl um Waffen. Das finde ich auch mal ganz interessant. Ich werde sie sicherlich während des Fluges mir aufs Handy ziehen und dann gucken, denn es soll keine Werbung sein, vielleicht eher Anti-Werbung oder das auch nicht. Ich fliege ja mit T-Way nach Südkorea. Das ist eine neue Airline, die letztes Jahr, glaube ich, also diese Linie aufgemacht hat, die Flüge von Frankfurt nach Seoul, nach Incheon, und die haben kein Bordprogramm. Das ist für mich aber okay, ich bin das schon mal gewohnt, ich bin vor 2 Jahren mit Mongolian Airlines geflogen, die hatten zwar einen Bildschirm, aber da gab es nur mongolische Filme und ich kann nicht so gut Mongolisch, also deswegen bin ich schon froh, habe ich damit kein Problem und werde mal gucken, was ich dann so mache, die 12 Stunden, aber auf jeden Fall ein paar Pläne, aber wenn man sich darauf einstellen kann, geht das eigentlich alles und ich fliege auch abends, also wird schon klappen, aber ich werde, wie gesagt, auf Instagram berichten, wie das alles so ist. Ich versuche mich so ein bisschen als Reiseinfluencer oder als Reise-Content-Creator sozusagen und verlasse so ein bisschen die reine Filmexpertise. Also wenn ihr mir da folgen wollt, dann schaut auf jeden Fall erstmal bei Instagram rein und vielleicht gibt es ja noch bald eine andere Plattform, auf die ich zusteuern werde. Mal gucken. Ja, wenn man sich generell informieren will, gerade bei Neuerscheinungen, da bist du, glaube ich, auch immer eine sehr gute, eine sehr sichere Bank. Bei dir kriegt man quasi alle aktuellen Infos. Du machst jeden Monat auch Posts zu den aktuellen Neuerscheinungen dieses Jahr. Deswegen auf jeden Fall auch bei dir reinschauen. Und wir werden uns dann ja spätestens im Oktober wieder sprechen, hoffentlich, wenn das alles mit der Aufnahme so klappt. Ansonsten nochmal der Hinweis, dass im Oktober ja auch das Korean Film Festival in Frankfurt stattfindet. Und zwar, ich muss jetzt mal gucken, wann eigentlich genau. Ist peinlich, ich mache zwar mit, aber ich will doch das falsche Datum nicht sagen. Ich bin quasi an der Planung beteiligt. Wir wählen gerade die Filme aus und ich kann schon vermuten, was läuft, aber ich darf natürlich noch nichts sagen. Wir werden auf jeden Fall wieder das Beste aus den Neuerscheinungen rausholen, hoffentlich.
Es ist 21. Oktober bis 26. Oktober. Einen Tag länger als letztes Jahr.
Genau, sag nochmal gerade.
21. bis 26. Oktober.
Danke, danke. Ja, genau. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal ein Hotelzimmer in Frankfurt reservieren. Es wird auf jeden Fall sich wieder lohnen, auf das Filmfestival zu kommen. Das ist ja mindestens das drittgrößte in Europa. Es gibt ja im Wesentlichen nur London, das ist das größte, da bin ich mir sicher. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Florenz größer ist als Frankfurt. Ich glaube nämlich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, Frankfurt ist schon mindestens das Wichtigste auf dem Festland in Europa und auch das größte. Und deutschlandweit sowieso. Das heißt, auf jeden Fall in Frankfurt vorbeischauen. Wenn ihr nicht in der Nähe wohnt, dann plant die Reise frühzeitig. Zum Beispiel jetzt. Robin wird auch wieder vor Ort sein. Ich dieses Jahr nicht, leider, leider. Aber ihr werdet auf jeden Fall Robin dort antreffen. Du wirst dann Kino-Korea-Außenkorrespondent hoffentlich, wirst du ein bisschen auch mit mir im Podcast darüber sprechen, weil ich bin dieses Jahr zum ersten Mal nicht da und da musst du mir auf jeden Fall berichten, wie es war, da wäre ich sehr gespannt drauf.
Gerne.
Alright, Robin, vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen und hören uns im Filmclub und ja, und natürlich auch wieder in 3 Monaten, um wieder das Jahresupdate zu geben. Es ist doch unheimlich, wie schnell das Jahr vorbeigeht, oder? Durch diese Updates.
Oh ja, oh ja.
Schon das 3. Update dieses Jahr und es gibt nur noch 1, dann ist das Jahr vorbei. Also das ist schon sehr, sehr gruselig. Aber wir haben ja viele Sachen zu gucken, viel zu tun. Deswegen, ja, ich hoffe, wir konnten euch ein paar Tipps geben. Und wenn ihr noch was vermisst habt in der Folge, schreibt uns doch gerne, was wir nächstes Mal noch erwähnen sollten, was wir jetzt vergessen haben, könnt ihr ja Robin oder mir mal schreiben. Ansonsten, ja, schaut mal bitte bei Steady vorbei. Das würde mir wirklich sehr helfen. Und wir sprechen uns beim nächsten Mal wieder.
Mach's gut, Robin. Und schöne Reise.
Danke, danke. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Thank you for everyone. Thanks for coming. 감사합니다. 밤이 늦었으니 집으로 돌아갑시다. 감사합니다. Let's go home.
Thank you.